Ach, guten Morgen, liebe Gemeinde, auch meinerseits. Genau das wollen wir tun, den Thessalonicher Brief noch, den ersten Thessalonicher Brief noch einmal uns vornehmen und die letzten Verse miteinander besprechen, bevor wir dann nächste Woche den zweiten Thessalonicher Brief in Angriff nehmen wollen. Und darüber freuen wir uns sehr. Ich lade euch ein, dass wir miteinander aufstehen und unsere Bibeln zur Hand nehmen, 1. Thessalonicher 5 aufschlagen und dort lesen wir die Verse 25 bis 28. Brüder, betet für uns. Grüßt alle Brüder mit dem heiligen Kuss. Ich verpflichte euch bei dem Herrn, dass dieser Brief allen heiligen Brüdern vorgelesen werde. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz, liebe Gemeinde, liebe Freunde, ihr erinnert euch, vor einer Woche haben wir über die Verse davor gesprochen, besonders Vers 24, treu ist er, der euch beruft, er wird es auch tun. Ich habe mich gefreut über den Kommentar, den eine Livestream-Hörerin zu der Predigt vom letzten Sonntag ins Internet hineingestellt hat und sie schrieb zu dieser Predigt: Herr Jesus, rette du mich, ich kann mich allein nicht retten. Ich habe gedacht, das ist eine wunderbare Reaktion auf die Botschaft vom letzten Sonntag. Denn der Herr, der Petrus schrieb, treu ist er, der euch beruft, er wird es tun. Er ist es, der uns heiligt. Heute nun schauen wir uns die letzten Verse des Briefes an. Da haben wir eine Bitte, da haben wir eine Bitte. Was haben wir dann? Einen Kuss oder einen Gruß. Dann haben wir eine Verpflichtung und wir haben einen Segen in diesen drei Versen. Wir beginnen mit der Bitte. Sie lautet in Vers 25, Brüder, betet für uns. Viele nehmen Anstoß, dass Paulus immer nur die Brüder anspricht. Und ich weiß, manche, die gar nichts Feministisches und Emanzipatorisches an sich haben und in sich, die fühlen sich manchmal auch nicht so wohl, wenn Paulus hier zum Beispiel in diesen wenigen Versen dreimal sich nur an die Brüder wendet. Brüder, betet für uns. Ich verpflichte euch bei dem Herrn, dass dieser Brief allen heiligen Brüdern vorgelesen wird. Und grüßt die Brüder mit einem heiligen Kuss. Da gibt es eine wunderbare Antwort, ihr Lieben, die wir immer im Herzen haben dürfen. Denn ihr lieben Schwestern, ihr seid auch Brüder. Doch jede Frau, die an Christus gläubig geworden ist, ist ein Bruder. Genauso wie jeder Mann, der gläubig geworden ist, eine Braut ist. Eine Braut Christi. Es gibt verschiedene Benennungen in der Bibel, die jeweils alle Gläubigen betreffen. Wir sind, wie gesagt, alle die Braut Christi. Obwohl Männer, werden auch sie aufgrund ihres Glaubens mit den Frauen zusammen Braut bezeichnet. Wir sehen, dass das wechselseitig ist. Und so ist auch jede Christin ein Bruder. Warum das so ist, das erklärt uns Paulus nicht nur da, aber da ganz besonders in Galater 3, 26, 29. Denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Und jetzt, da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus. Und deswegen kann Paulus sagen, ihr seid alle durch den Glauben Söhne geworden. Ich verstehe das, wenn es bei Paulus heißt im Römerbrief, Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern den Geist der Sohnschaft. Dann möchte man am liebsten immer noch hinzufügen, auch den Geist der Tochterschaft. Nein, das müssen wir nicht. Wir müssen uns nicht zeitgeistig verbiegen, sondern wir dürfen verstehen, dass es keinen Unterschied gibt. Wir sind alle einer in Christus. Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Die Töchter oder Schwestern waren damals nicht erbberechtigt. Geerbt haben nur die Brüder. Aber Paulus lehrt uns die Gleichheit aller Gläubigen in Christus, unabhängig von Geschlecht, ethnischer Herkunft und sozialem Status. Und in Christus sind wir alle seine Brüder. Die Bibel sagt, Christus ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Also wenn Paulus die Brüder anspricht, dann spricht er die Gemeinde an. Männer, Frauen, auch Kinder, die gläubig geworden sind, sind Brüder. Denn alle sind sie durch den Glauben Christi Brüder geworden. Und so bittet Paulus die ganze Gemeinde, für ihn und sein Team zu beten. Dreimal im Brief erwähnt er, dass er für sie betet. Aber nun wünscht er sich, dass sie auch für ihn beten. Und ich finde, daraus spricht eine große Demut. Ist er doch ein überragender Apostel? Er war bis in den dritten Himmel entrückt und hat Dinge gesehen, die kein Mensch gesehen hat. Er war von Gott mit einer großen Autorität über alle Gemeinden gesetzt. Er hatte Jesus auf dem Weg nach Damaskus von Angesicht zu Angesicht gesehen. Wer hat das denn? Er konnte Zeichen und Wunder tun, in Zungen reden, Prophetien und Worte der Weisheit reden. Er war ein hochgradig geisterfüllter, geistbegabter Mann. Und niemand konnte ihm das Wasser reichen. Ist es nötig, Paulus, dass jetzt geistliche Babys, die Jungen in Thessalonich, für diesen Großen beten müssen? Das ist doch überflüssig. Aber am Ende seines Briefes bekennt er, ich brauche euer Gebet. Wir sehen, Paulus glaubt an Gebet. Er glaubte an die Kraft und Wirkung der Fürbitte. Darum bat er die im Glauben jungen Thessalonicher, für sein Team zu beten. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn Paulus nötig empfindet, eine solche Bitte an die jungen Kinder im Glauben zu richten, wie viel mehr haben wir es als Leiter hier in der Arche nötig, dass die Gemeinde für uns betet. Wir brauchen Hilfe. Wir sind schwach. Wir stehen im Kampf zwischen Licht und Finsternis. Der Feind greift die Gemeinde von vielen Seiten an. Eure Pastoren stehen an der Front. Wir brauchen Gebet, liebe Geschwister. Habt ihr nicht jeden Morgen eine Andacht zu Hause, in der ihr für uns betet? Ihr habt einen Hauskreis. Das ist gut, dass ihr dort füreinander betet. Aber vergesst nicht, für eure Leiter einzutreten. Wenn Männer wie Paulus und Timotheus signalisieren, dass sie Fürbitte brauchen, wie viel mehr wir als einfache Diener des Herrn. Und deswegen, ihr lieben Geschwister, ist das nicht nur Tradition, dass wir am Dienstag einen Gebetsgottesdienst haben, den wir so abspulen als Gemeindeablauf in der Woche, sondern unsere Gebetszusammenkünfte sind lebensnotwendig. Da holt die Gemeinde Atem und Sauerstoff. Und da wird gebetet, es ergreift uns manchmal sogar bis zu Tränen, wenn liebe Geschwister, die in der Gemeinde kaum weithin bekannt sind, aber wir hören sie dann am Dienstag für die Pastoren beten und die Ältesten. Das ist ein unglaublicher Trost. Es ist ein Zeichen der ersten Liebe, wenn wir in der Gebetsversammlung eben nicht unnötig fehlen, sondern uns alle vor dem Angesicht Gottes vereinen und beten, dann erfüllen wir den Wunsch des Paulus: Brüder, betet für uns. Und ihr wisst, das ist der Weg zur Erweckung. Nicht neue Methoden entwickeln und moderne Stilformen hervorbringen, über die wir ansprechender sein wollen und über die wir die Welt erreichen wollen. Uns lila anmalen, dann kommen sie. Nein, ihr Lieben, das ist nicht der Weg, die Welt zu erreichen, sondern der Weg, Menschen für Gott zu gewinnen, ist Beten um Erweckung. Gebet öffnet die Fenster des Himmels. Betet noch viel bewusster in eurem Glaubensleben. Und betet für eure Leiterschaft. Ein Kuss. Er sagt: Grüßt alle Brüder, Vers 26, mit einem heiligen Kuss. Paulus möchte, dass die Gemeinschaft der Christen eine innige ist. Wir sind nicht einfach Kirchenmitglieder, die in der Kirche noch nicht mal ihren Mantel ausziehen. Nein, wir sind eine Familie, wir sind zu Hause. Und wenn Familienangehörige sich begrüßen, dann geht es herzlich zu. Ihr müsst mal bei uns sein, wenn wir so ein Familientreffen haben. Da gibt es Küsschen hier und Küsschen da, nicht, Joel? Das ist so schön. Ich meine jetzt nicht buchstäblich das Küsschen, das auch, sondern überhaupt die Art und Weise, wie wir uns begegnen dürfen, mit welcher Offenheit, mit welcher Liebe, mit welcher Freude. Es ist fantastisch. Es ist ein unglaubliches Geschenk, Familie sein zu dürfen. Familie ist das Herrlichste, was Menschen auf dieser Erde erleben können, außer ihrem Glauben und ihrer Gemeinschaft mit Gott und dem Evangelium. Und so sieht Paulus auch die Gemeinde als eine Familiengemeinschaft. Und wenn wir zusammenkommen, dann reichen wir uns die Hand, dann umarmen wir uns und dann drücken wir uns auch mal Wange an Wange. Paulus fasst diese sichtbare Herzlichkeit mit dem Ausdruck heiliger Kuss zusammen. Dabei ist ganz wichtig, liebe Geschwister, er sagt nicht einfach, grüßt euch mit einem Kuss. Sondern er sagt, grüßt euch mit einem heiligen Kuss. Das heißt, es bleibt selbstverständlich alles züchtig. Es bleibt alles rein, respektvoll und geheiligt. So sind unsere Begegnungen, auch wenn Schwestern und Brüder einander begrüßen. Da kann es sein, dass sie sich auch umarmen, aber es bleibt heilig. Es ist die selbstlose Philia und Agape-Liebe unseres Heilandes, die uns verbindet. Wir sind bis tief in unsere Herzen eins in Jesus Christus. Und das macht auch bei unseren Begrüßungen nicht Halt, sondern unsere Freude ist überströmend, wenn wir als Arche zusammenkommen, wenn wir unsere Geschwister sehen und uns gemeinsam der Erlösung freuen. Und darum geht es in der Arche so fröhlich zu, so herzlich, so liebevoll. Immer wieder kommen Menschen von außerhalb, besonders diejenigen, die sich im Gemeindeleben überhaupt nicht auskennen, die sehen sowas das erste Mal und die kommen aus dem Staunen gar nicht raus. Jemand sagte zu mir, Herr Pastor, das ist ja hochinteressant. Die Menschen scheinen sich hier alle lieb zu haben. Ich sage, genau das ist es. Das ist das Geheimnis. Und das ist, was Paulus auch den Thessalonichern ans Herz legt. Unbefangen, sich einander zu freuen und sich zu grüßen in Heiligkeit und Verbindlichkeit. Was ist das für eine wunderbare Ermahnung und Ermutigung? Aber jetzt, wie ich finde, kommt noch ein ganz wichtiger Punkt. Das ist die Verpflichtung. Das sind so Dinge, die ihm zum Schluss am Herzen liegen. In Vers 27, da sagt er, ich verpflichte euch bei dem Herrn, dass dieser Brief, also der erste Thessalonicher Brief, allen heiligen Brüdern vorgelesen wird. Ich verpflichte euch, besser noch übersetzt, ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass dieser Brief vorgelesen wird. Allen. In den USA gibt es bis heute noch die Tradition, dass ein neu gewählter Präsident seinen Eid mit der Hand auf die Bibel ablegt. Damit soll die moralische und ethische Verpflichtung zum Ausdruck gebracht werden, die der Präsident dem Wort Gottes gegenüber hat. Ihr wisst, das erste amerikanische Parlament war ein kalvinistisch geprägtes Ereignis von lauter Menschen, die an Jesus Christus glaubten, an den lebendigen Gott. Und wie gesagt, sie waren durchweg alle Calvinisten. Sie glaubten an die Gnade, bedingungslose Gnade Gottes. So startete Amerika seine Geschichte. Paulus will aber nicht bestimmte Amtsinhaber auf die Bibel verpflichten, sondern er will die Nachfolger Christi alle auf die Bibel verpflichten. Der Brief ist an die Christen in Thessalonich adressiert und nicht an den Bürgermeister der Stadt. Paulus vereidigt quasi die junge Gemeinde auf seine Texte. Wörtlich nochmal, ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass dieser Brief allen Heiligen vorgelesen wird. Man kann sogar auch übersetzen, ich belege euch mit einem Eid, dass dieser Brief allen vorgelesen wird. Die Schlachterübersetzung, wie wir schon sagten, sagt, ich verpflichte euch. Das klingt fast ein wenig anmaßend. Stellt euch vor, ich würde euch einen Brief schreiben. Vom Umfang, so ein Hirtenbrief. Hab ich nicht gerade jetzt einen geschrieben? Ja, natürlich, stimmt ja. Ich habe euch ja einen Hirtenbrief geschrieben. Und jetzt komme ich und schreibe unten drunter, liebe Gemeinde, ich beschwöre euch und lege euch einen Eid auf, dass ihr das lest, was ich euch in diesem Hirtenbrief geschrieben habe. Wie wäre eure Reaktion? Naja, Wolfgang, nun bleib mal auf dem Teppich, würde ich wahrscheinlich sagen. Ne? Nun bleib mal auf dem Teppich. Aber Paulus hatte die Autorität. Und er hatte sie von Gott. Ich würde mich ja freuen, wenn ihr den Hirtenbrief lest oder den Taube-Artikel über das tausendjährige Reich oder den Einleitungsartikel. Darf ich überhaupt mal fragen, wer hat die letzte Taube gelesen? Das kann ja nicht angehen. Bitte noch mal die Hand. Wer hat die letzte Taube gelesen? Aber ich jetzt mal, wer hat sie noch nicht gelesen? Ehrlich. Ah, das sind nicht alle. Einige bleiben jetzt, also enthalten sich der Stimme, nicht wahr? Ja, das ist Versteckspiel, ihr Lieben. Wie dem auch sei, ihr wisst, worum es mir geht. Es ist sehr schade, dass wir nicht lesen, was die Leiterschaft euch auch an geistlichen Inhalten vermittelt. Das könnte noch viel, viel besser werden. Aber wir würden niemals sagen, euch zu beschwören, es zu tun. Euch zu verpflichten, es zu tun. Aber was wir sagen ist, wir verpflichten und beschwören, euch die Bibel zu lesen. Seid ihr damit einverstanden? Wer ist denn damit einverstanden? Na, jetzt will ich aber hoffen, nicht wahr? Gelobt sei der Name des Herrn. So soll es sein. Also ihr Lieben, warum des Paulus scheinbar so überstarke Festlegung, dass der Brief bindend für alle zu lesen sei. Weil Paulus sich bewusst war, dass dieser Brief eben nicht in erster Linie von ihm, sondern von Gott war. Es war Gottes Brief an die Thessalonicher. Und das müssen wir heute auch realisieren, wenn wir den Schluss dieses Briefes uns nochmal anschauen. Was haben wir hier eigentlich vorliegen? Es ist Gottes Wort. Es sollte niemand geben, der das nicht kannte. Der Apostel hatte in dem Brief zuvor schon auf die göttliche Herkunft seiner Botschaft hingewiesen. In Kapitel 2 desselben Briefes, Vers 13, schrieb er, darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Sie haben es als Gottes Wort aufgenommen. Die Thessalonicher sollten wissen, dass der Brief über die Wiederkunft Jesu, das war ja eines der Hauptthemen in diesem Brief, die Wiederkunft Jesu eine Botschaft des lebendigen Gottes ist. und nicht eine Erfindung vom Papst. Es ist vom Herrn und die Notwendigkeit, im Lichte dieser Wiederkunft Jesu ein heiliges Leben zu führen. Das ist der nächste Punkt, Hauptpunkt in diesem ganzen Brief gewesen. Wir haben es besprochen. Das ist vom Heiligen Geist inspiriert. Das ist Wahrheit, unverbrüchliche, irrtumslose Wahrheit und deshalb lebenswichtig. Und dieser Mann Gottes sagt, ich verpflichte euch um eurer selbst willen und um der Ehre Gottes willen, dass ihr den Brief allen ohne Ausnahme zur Kenntnis bringt. Und wenn wir uns mal die Geschichte dieses kleinen Briefleins anschauen, dann sehen wir, welche Autorität dieser Text hat. Inzwischen ist er schon über 2000 Jahre alt. Allein das ist schon unglaublich. Dieses kleine Brieflein, irgendwann irgendwo im Stübchen oder wo geschrieben. Dieser Brief ist in endlosen Sprachen übersetzt und wird bis heute in der ganzen Welt gelesen. Unsere Brüder waren gerade in Bolivien in den Gemeinden indigener Völker. Sie hätten dort mal fragen sollen, was sie, die Gläubigen dort, was sie besser kennen, die Schriften von Goethe oder den Thessalonicher Brief von Paulus. Die Antwort wisst ihr. Ich glaube, Paulus würde heute selbst staunen, was aus seiner kleinen Schrift geworden ist, das heute Millionen in aller Welt lieben und glauben. Ja, dieses kaum drei Seiten umfassende Brieflein ist ein einziges Wunder Gottes bis heute. Und es wird ein Wunder bleiben für immer. Niemand wird die uralten Zeilen des Apostels vernichten können. Glaubt ihr mir das? Dieses kleine Wort an die Thessalonicher gerichtet hat Ewigkeitsbestand. Und wer immer meint, sich an diesen Texten vergreifen zu können, der bekommt es mit dem lebendigen Gott zu tun. Es ist heiliges Wort, ewiges Wort. Himmel und Erde werden vergehen, aber die Worte unseres Herrn Jesus Christus, vom Heiligen Geist gegeben, werden bleiben in Ewigkeit. Amen. Was war das für ein Irrweg, als man die Bibel den Christen mit dem Hinweis verwehrte, sie sei zu schwierig für die armen Leute und die seien zu dumm. Die würden sie missinterpretieren und falsche Sachen aus der Bibel ziehen. Deshalb müsse der Papst also klarstellen, was zu glauben und nicht zu glauben ist. Man las die Bibel auf Lateinisch, damit sie niemand verstehen konnte. Die Bibel persönlich zu lesen, wenn es jemand konnte, das war verboten. Und dieses Dekret, wohin führte es? Es bereitete die damalige Kirche, bereitete selbst den Weg für das finstere Mittelalter. Bis eines Tages auch Luther den ersten Thessalonicher Brief las und feststellte, dass Paulus nicht schrieb, dass der Brief nur den Ältesten vorgelesen werden sollte, sondern ausdrücklich allen und dass sie dazu sogar beschwörend verpflichtet wurden, da wusste der Reformator, was er zu tun hatte. Er übersetzte die ganze Bibel in die Sprache der Menschen damals, damit sie alle lesen und hören können. Das war seine Motivation. Er wollte befolgen, was Paulus den Thessalonichern geschrieben hat. Er muss auch die andere Stelle des Paulus gelesen haben, in 1. Timotheus 4, 13. Da ermahnt er den Timotheus, sei bedacht auf das Vorlesen. Halt an mit dem Lesen, mit dem Vorlesen. Mit dem Ermahnen und dem Lehren, bis ich komme. Es wird gern von der sogenannten Aufklärung geredet, aber man vergisst, dass die Bibel das Aufklärungsbuch Nummer 1 ist. Wenn du aus Unwissenheit, Aberglauben und Bildungsferne heraus willst, dann lies als erstes die Bibel. Sie fängt mit Gott an. Und er ist der Schlüssel zur Bildung. Er allein. Denn er weiß alles und er hat alles geschaffen. Er ist der ewige Gott. Das kleine Stübchen, in dem Martin Luther auf der Wartburg die Bibel übersetzte, wurde zum Morgenrot für die gesamte mittelalterliche Welt mit der Verbreitung der Bibel und der Freiheit, sie zu lesen und zu lehren, kam Licht in die Dunkelheit der Völker und eine neue Zivilisation brach an. Das wissen wir. Heute allerdings verwehrt man den Menschen wieder die Bibel. Sie soll keinen Raum mehr in unserer Gesellschaft haben. Und auch auf den Kanzeln möchte man sie nicht mehr haben. Sie verschwindet auch dort immer mehr. Und was sehen wir? Die einst von der Heiligen Schrift geprägten Völker des Abendlandes versinken wieder in Finsternis und Irrtum und verheddern sich im Gestrüpp ihres eigenen Denkens und ihres Humanismus, Aberglaubens und Unglaubens. Würden Sie doch den ersten Thessalonicher Brief wieder entdecken und die Worte des Paulus hören, ich verpflichte euch bei dem Herrn, dass dieser Brief allen heiligen Brüdern vorgelesen würde. Ich würde wünschen, alle in Berlin, in der Regierung, würden den ersten Thessalonicher Brief lesen. Und sie würden ihn glauben, Deutschland würde sich ratzfatz verändern. Und wir als Gemeinde, wir gehen auch nicht lässig mit dem Wort Gottes um, sondern wir wissen um den Schatz. Gott helfe uns, dass wir als Arche diese Verpflichtung ernst nehmen und Gottes inspiriertes Wort in die Mitte unseres Dienstes stellen. Um das deutlich zu machen, laden wir, wie wir es ja auch eben eingangs gesehen haben, unsere Gottesdienstbesucher ein, ihre Bibel mitzubringen. Und als Gemeinde gemeinsam die Predigttexte zu lesen. Wir sind ja mit euch duldsam hinsichtlich der Taube. Aber hinsichtlich der Bibel wünschen wir ein anderes Ergebnis. Darf ich mal fragen, wer hat heute seine Bibel mit dabei? Oh ja, ja, guck mal, das ist so schön. Jetzt brauchen wir uns nicht mehr schämen. Also Spaß beiseite, sondern wir bitten euch von Herzen, jedes Mal, wir bitten euch, die Bibel mitzubringen und wir bitten euch, dann jedes Mal aufzustehen und dadurch dem Wort des lebendigen Gottes Ehre zu erweisen. Denn wenn wir die Bibel lesen, haben wir schon gesagt, dann spricht Gott selbst und der Heilige Geist redet irrtumsloses Wort zu uns. Das ist Da ist Ehrfurcht geboten, denn der Allmächtige begegnet uns, wenn wir lesen. Wenn wir einen Text aus der Bibel lesen, liebe Gemeinde, dann müssen wir uns bewusst sein, jetzt redet der Heilige Geist. Jetzt redet Gott. Das muss was mit uns machen. Das muss uns erschüttern. Das muss uns erfreuen. Das muss uns interessieren. Was sagt der Herr? Und darin liegt die Spannung am Sonntagmorgen. Was spricht Gott heute zu meinem Herzen? Ganz persönlich. Durch sein Wort. Ihr wisst, wir lieben es auch fortlaufend durch die Bücher der Bibel durchzupredigen. Ja, sie ganz zu lesen und alles zu hören, das bietet uns die Möglichkeit, die ganze Bandbreite des göttlichen Ratschlusses zu verkündigen. Alles kommt dran. Nichts wird ausgelassen. Ich erinnere mich an die Jahre, als wir das nicht kannten, sondern immer Themenpredigten hatten und wir uns immer Bibelstellen zur Verkündigung rausgepickt hatten unter dem Vorwand, was dran sein könnte für die Gemeinde. dann haben wir manche Texte einfach ausgelassen. Die kamen nie vor in unseren Gottesdiensten und Bibellesungen, weil wir sie als nicht relevant überlasen oder weil wir die Texte auch nicht wirklich mochten. Das kann bei fortlaufender Auslegungspredigt nicht passieren, das erleben wir. Sondern unser Herz wird nach und nach von Gottes Wort geprägt, wenn wir uns dem aussetzen. Diese Vers für Vers Auslegungsmethode hat eine unglaubliche Dynamik an den Herzen der Menschen. Wir vertrauen der Heiligen Schrift, auf die uns Gott und Paulus verpflichtet hat. Und das ist es, was wirkt, liebe Gemeinde. Bei Auslegungspredigten steht nicht ein vom Prediger gesetztes Thema am Anfang, sondern der vorgegebene Text. Er legt fest, wovon in der Predigt die Rede sein soll. Oder anders ausgedrückt, nicht ich gebrauche den Text für mein Thema, sondern der Text gebraucht mich für sein Thema. Nicht das Wort ist mein Diener, sondern ich bin der Diener des Wortes. Und ich habe mich dem Inhalt, den das Wort vorgibt, zu beugen. Und das kann zu ganz unbequemen Überraschungen führen. Denn beim sorgfältigen Studieren, was der biblische Text denn wirklich sagt, finde ich oft Dinge, die ich nicht erwartet hätte. Und dann bin ich gebunden, über etwas zu sprechen, was ich gar nicht vorhatte. Aber es ist meine Pflicht zu tun, das zu predigen, was das Wort predigt und mich ihm zu unterstellen. Ein solches strikt am Bibeltext entlanggehendes Predigen, das habe ich euch schon oft zitiert, hat Pastor Mark Dever allen seinen Pastorenkollegen empfohlen und ihnen gesagt, richten Sie einen guten Auslegungspredigtdienst ein und schauen Sie, was passiert. Vergessen Sie alles, was Experten sagen. Schauen Sie einfach zu, wie das Leben hungriger Menschen verwandelt wird, wenn der lebendige Gott durch die Kraft seines Wortes zu ihnen spricht. Darum, liebe Geschwister, vertrauen wir beim Predigen nicht unserer Redegewandtheit, sondern der Kraft und überführenden Macht des biblischen Wortes. Und was wir dann in unserer Gemeinde sehen, das ist ein großer Segen, wenn dann am Ausgang Menschen stehen oder Freunde uns Briefe schreiben oder E-Mails zukommen lassen und sie teils weinen vor Freude. Ich bin überwältigt durch das, was ich gelernt habe in der Arche, durch die Heilige Schrift. Manchmal schreiben sie, durch ihre Verkündigung in der Arche ist mein Leben geprägt worden, meine Familie ist geprägt worden. Das ist alles neu geworden in unserer Familie, durch das heilige Wort Gottes. Und gleichermaßen möchte ich euch auch verpflichten, liebe Gemeinde, dass ihr privat regelmäßig die Bibel lest. Meine herzliche Bitte, besonders an Ehepaare, ist, haltet jeden Tag Andachten miteinander. In nahezu jedem Gespräch, das ich wegen einer Ehekrise mit Paaren führen musste, hörte ich auf Nachfrage, dass sie kein gemeinsames Gebet und keine gemeinsame Bibellese miteinander mehr hatten. Mein Fazit aus jahrelanger Seelsorgeerfahrung lautet: Hört auf, miteinander Andacht zu halten, und ihr lebt euch ganz sicher auseinander. Wenn ihr als Gotteskinder aufhört, miteinander zu beten und miteinander die Bibel zu lesen, gebe ich euch fast die Garantie, ihr bekommt große Probleme. Bis hin zur Zerrüttung. Wenn ihr keine geistliche Gemeinschaft mehr habt, dann nützt euch auch keine körperliche mehr. Euer gemeinsamer Glaube, das Evangelium, ist der Humus für eure Liebe. Darum nehmt euch täglich mindestens eine Viertelstunde. Besser eine halbe Stunde füreinander Zeit und lest die Bibel. Tauscht über sie aus. Lest mal im Alten, mal im Neuen Testament, am besten systematisch. Und betet die Texte anschließend durch. Gottes Wort ist das beste Ehebuch. Es erleuchtet und überführt euer Herz und leitet euch in die Demut und Buße und bringt euch zueinander. Andachtsbücher sind gut. Ich freue mich auch über eine große Resonanz auf mein Andachtsbuch Leben aus Gottes Wort. Aber ihr lieben Geschwister, ich habe das nicht als Ersatz für eine persönliche Bibellese geschrieben. Sondern jeder Vers zu Beginn einer Andacht soll ein Impuls zum Lesen des gesamten biblischen Zusammenhanges sein. Ich bitte euch, mehr noch, ich verpflichte euch. Ich beschwöre euch. Liest miteinander die Bibel. Verzeiht mir diese Art von Auftreten. Aber ich bin nur ein Echo dessen, was hier Paulus schreibt. Ich beschwöre euch. Den Brief allen zu lesen. Und wenn möglich, lernt auch die Heilige Schrift auswendig, die Texte des Heils wörtlich im Sinn und im Herzen zu haben. Das ist eine große Erquickung. Wie köstlich ist es, wenn wir Kranke besuchen und sie mit strahlendem Angesicht Bibelverse zitieren, die sie ihr ganzes Leben begleitet haben, die sie gelernt haben und auswendig können. Und sie können die Bibel vor Schwachheit nicht mehr halten und zu lesen, aber ihr Geist ist wach und lebendig und sie reden mit Gott über die heiligen Texte der Psalmen und der Evangelien und anderes. Selbst auf dem Sterbebett haben wir Menschen gesehen und gehört, wie sie stammelnd das Wort Gottes priesen und es ihnen Kraft gab und sie die Gegenwart Gottes durch das Wort, das sie in ihrem Leben gelernt hatten, in sich einsog. Der Psalmist sagt, ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Und so hast du es immer parat, wenn die Sünde dich versucht, so wie Christus nicht die notwendigen Bibelstellen erst suchen und aufschlagen musste, als der Teufel ihn versuchte, dann hat er nicht sich selbst gefragt, wo ist meine Konkordanz und wo ist die Bibelstelle? Moment mal, Teufel, ich muss es erst aufschlagen. Sondern der Feind hat ihn mit Halb- und Falschwahrheiten zu verführen gesucht und Jesus hat ihm das Wort der Wahrheit auf den Kopf zugesagt. Auswendig, aus seinem Herzen, aus seinem Sinn. Das Wort Gottes lebte in unserem Meister. Er kannte seine Bibel. Er hatte sie auswendig gelernt und konnte dem Teufel zurufen, es steht geschrieben und dann ohne Fehler ihm gesagt, was geschrieben stand. Und dann heißt es, er wich, der Teufel wich von ihm. Und ein Engel stärkte ihn. Oh, Freunde, ich glaube, die Bibel spielt in deinem christlichen Leben noch nicht die Rolle, die es spielen will. Die Schrift hat noch nicht die Kraft in deinem Leben, die es eigentlich entfalten will bei dir. Und deshalb ist es so schön, dass wir heute erinnert werden. Die letzten Worte des Thessalonicher Briefs. Ich verpflichte euch auf das Wort Gottes. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Es heißt nicht unter euch wohnen, sondern es heißt in euch wohnen. Das Wort Gottes soll ein Zuhause in deinem Herzen und in deinem Sinn haben, in deinen Gedanken. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt, Tag und Nacht, nicht nur eine Viertelstunde. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und seine Blätter verwelken nicht, ein ewig grünes Leben. Ja, liebe Gemeinde, ich verpflichte euch bei dem Herrn, dass ihr diesen Brief des Paulus und alle Schrift des Heiligen Geistes lest. Sie durchdenkt, durchbetet und lernt, damit ihr durchwoben und durchglüht seid von ewiger Kraft. Für diese Zeit und in Ewigkeit. Halleluja. Geht gefüllt, gefüllt nach Hause. Und zum Schluss aber nur mit zwei, drei Sätzen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit. Das ist jetzt sein letzter Satz. Die Gnade, Paulus befiehlt seine Leser der Gnade an. Er weiß, durch Gottes Gnade sind wir, was wir sind. Wenn die Gnade sich nur einen Augenblick zurückziehen würde, dann wären wir geaus. Wenn wir uns aber der Gnade und Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus anbefehlen, dann haben wir Hoffnung und Zukunft. Darum möchte ich euch noch einmal die letzten Worte, die wir gelesen haben, im Thessalonicher Brief lesen, in ihrer Gesamtheit heute. Brüder, betet für uns. Grüßt alle Brüder mit einem heiligen Kuss. Ich verpflichte euch bei dem Herrn, dass dieser Brief allen heiligen Brüdern vorgelesen wird und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Amen. Stehen wir auf miteinander. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir von dir durch dein Wort und durch deinen Heiligen Geist immer so rangenommen werden, Herr. Und dass du uns in deiner Liebe überführst und die Augen öffnest. Und ich möchte dich ganz herzlich bitten, Herr. Schenk uns noch eine innigere Freude an deinem heiligen Wort. Ich danke dir für meine lieben Geschwister. Ich danke dir für die Hauskreise. Dort lebt dein Wort. Für die Gottesdienste. Aber ich bete heute Morgen auch für unsere Familien. Für unsere Ehepaare. Ich bitte dich von Herzen, dass sie wieder zusammenfinden und wieder gemeinsam die Bibel lesen und einander zuhören, wenn der eine liest und der andere mitliest. Dass sie sich freuen an deiner ewigen Wahrheit, dass sie erleuchtet werden und auch überführt werden, einander zu verzeihen. Und in der Liebe Christi einander zu begegnen. Ich segne die Familien unserer Gemeinde, die Familien unserer Freunde, die mit uns verbunden sind. Vater, du siehst, wie unsere Gesellschaft, die einst christlich war, wie es hieß, im Analphabetentum der Bibel leben, dein Wort nicht kennen. Hilf uns, Herr, dass wir Zeugen deiner heiligen Schriften sind zum ewigen Leben. In Jesu Namen. Amen.